Ihr Lieben, ich habe vor Karfreitag einen Teil angefangen. Ich wollte mir den eigentlich auf der Webseite nochmal anhören, genau wo ich, an welchem Punkt ich Schluss gemacht habe, weil ich ein Konzept ausgearbeitet habe für mehrere Teile und ich noch nicht genau wusste, wo ich den Schluss setzen sollte und ich wusste nicht mehr genau, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aber die Seite, das war nicht online, meine Predigt. Jetzt konnte ich nicht genau nachhören, wo ich Schluss gemacht hatte. Aber ich denke, wir kommen da wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob ihr es noch wisst. Es ging mir um diese ganze Thematik, wo wir uns jetzt zusammen in diesen ganzen Details des Alten Testaments, ne, die Tora, die 5 Bücher Mose, und dann kann man sich ja verlieren, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. In diesen ganzen Aufbauten der Stiftshütte, in diesen ganzen Sachen der Opferungen, der Festtage, der Priesterkleidung. Es sind so viele Detailgesetze, da schlackern nicht nur Laien, da können einem auch als Theologen die Ohren schlackern und dann fängt der Kopf an zu rauchen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle ist, das Ziel von Gottes Wort ist nicht unser Kopf, sondern unser Herz. Amen? Das ist etwas ganz Wichtiges. Und deshalb müssen wir hier ganz vorsichtig sein in unserer Kultur in Westeuropa, weil wir gehen mit hellenistischem Denken an diese ganze Sache mit der Bibel. Die Bibel kommt aber aus jüdischem Denken und aus jüdischem Hintergrund und es zielt nicht in erster Linie auf den Verstand. Es geht um unser Herz bei der Wort. Gott will sein Wort nicht zuerst in deinen Kopf, sondern in dein Herz säen. Und viele Dinge, du sagst immer, ich will diese Dinge verstehen. Und letztlich kommt es gar nicht darauf an, dass du sie verstehst, sondern dass du Gott vertraust und sie in dein Herz lässt, weil ob die Blumenerde versteht, was du da reinpflanzt, ist der Blumenerde letztlich egal. Das, was da reingepflanzt wird, das wächst, stimmt's? Die Bibel sagt, mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Deshalb musst du aufpassen, welche Gedanken und welches Saatgut ideologisch, religiös du in dein Herz hineinlässt. Denn was du in dein Herz hineinlässt, diese Saat wird aufgehen. Versteht ihr? Und es kann Unkraut sein und es kann echt übel sein, was in dein Herz kommt. Dann spricht die Bibel von einem bitteren, von einem ungläubigen Herzen. Das ist völlig klar. Viele Dinge machen uns dann bitter in unser Leben. Sie machen uns ungläubig. Wir können nicht mehr vertrauen. Wenn wir das Richtige in unser Herz hineinlassen, nämlich das Wort Gottes, und es ist aufbauend, es ist die Wahrheit. Gott sagt, er ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und seine Worte sind die Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit in unser Herz hineinlassen, dann verändert es unser Leben. Amen. Dann verändert es unser Denken. Und hier ist der Ansatz. Von unserem Herzen aus wird unser Kopf verändert. Und wir versuchen oft von unserem Kopf unser Herz zu verändern. Und diese Sache funktioniert nicht. Gott will unser Herz verändern. Und wenn unser Herz verändert ist, dann fängt er an, unser Denken, unseren Kopf zu verändern. Stimmt's? Das ist etwas ganz Gewaltiges. Ich bin damals ausgebildet worden in Norddeutschland, in Hamburg, durch Bruder Kopfermann, der mittlerweile ja beim Herrn ist, in kognitiver Seelsorge. Ich kann euch das nur empfehlen, sich damit zu befassen. Da muss man nicht abhängig werden von Menschen als Seelsorgern. Einfach alles zu hinterfragen im Leben, womit man es zu tun hat. Weil man hat ja herausgefunden in der Wissenschaft, dass jeder Mensch innere Selbstgespräche führt. Früher hat man gesagt, Menschen, die Selbstgespräche führen, sind bekloppt, zu Deutsch gesagt. Die Wissenschaft sagt, jeder Mensch führt innere Selbstgespräche. Wir bewerten laufend unser Leben, den Tag. Du gehst immer deinen Tag irgendwann im Leben durch. Wie war das? Die Predigt, dann bewerten wir alles. Wir bewerten unsere eigenen Aktionen. Wir bewerten das, was wir sagen. Und oftmals liegen wir völlig falsch. Und du musst dir das, was du dir selber sagst in deinen Gedanken, dem musst du auf die Spur kommen. Und dann fängst du an, Seelsorge an dir selber zu machen. Und du spürst die falschen Gedanken, die in deinem Kopf und in deinem Herzen sind, auf und tauscht sie mit der Wahrheit aus. Ein ganz simples Beispiel. Ich mache immer alles falsch. Der Satz geht gar nicht. Bei dir nicht. Und wenn du ihm einer anderen Person sagst, geht der Satz auch überhaupt nicht. Weil man kann schlecht drauf sein und man kann an einem Tag manche Fehler machen, stimmt's? Aber der Satz, ich mache immer oder du machst immer alles falsch, der geht gar nicht, weil der Satz nicht wahr ist. Wir sagen uns hier nicht die Wahrheit. Es ist eine völlige Verzerrung, eine Überhöhung. Und so müssen wir lernen, unsere inneren Selbstgespräche zu bewerten und merken, wo belügen wir uns selbst. Merkt ihr was? Wenn die Bibel im Epheserbrief Kapitel 4 sagt, legt die Lüge ab, dann meint sie nicht nur, dass wir andere anlügen, wir können uns selber belügen, indem wir uns falsche Dinge zu sagen. Und wo will ich damit hin? Ich will damit dahin, dass wir bei diesem ganzen Bibelstudium vor lauter Details, gerade in den 5 Büchern Mose und so weiter, dass wir das, worum es Gott wirklich geht, dass wir das überlesen. Und das ist nicht Gottes Absicht. Stimmt? Seid ihr bei mir? Es ist wichtig, dass wir Gottes Herz erkennen und worum es Gott wirklich geht. Und worum geht es Gott? Wenn wir die Schöpfungsgeschichte angucken, im Genesis, in den ersten Kapiteln des ersten Mose, dann steht dort, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und es sind verschiedene Schöpfungsabschnitte. Und nach jedem Schöpfungsabschnitt, wenn Gott mit einem Schöpfungsabschnitt fertig ist, sagt er, siehe, das ist gut. Habt ihr schon mal gelesen? Das ist gut. Und als alle Schöpfungsabschnitte fertig sind, als Gott mit der kompletten Schöpfung, mit der Krone der Schöpfung, mit dem Menschen fertig ist, als er komplett fertig ist, da toppt er das noch. Da sagt er nicht nur, siehe, das ist gut, sondern er sagt, siehe, das ist sehr gut. Und damit ist eine treffende Aussage über Gottes Schöpfungswerk gefallen. Wenn wir an den Garten Eden denken, an das Paradies, es war alles perfekt. Der Mensch war versorgt. Keiner musste sich um sein Bankkonto Sorgen machen, weil es keine Banken gab. Halleluja. Der Mensch war versorgt. Es gab kein Gerede vom Klimawandel. Warum? Weil das Klima absolut top in Ordnung war. Es gab keine wirtschaftlichen Nöte, weil der Garten gab genug an Nahrungsmitteln. Sie waren rundum versorgt. Versteht ihr? Es war eine perfekte Welt, harmonisch. Harmonie zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen den Menschen, zwischen Adam und Eva, war perfekte Harmonie. Und auch zu der anderen Schöpfung, zwischen den Tieren, weil nach dem Sündenfall ging das erst mit dem Fleischfressen los. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Es war perfekte Harmonie in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt. Das ist der Traumort und jeder Mensch hat diese Urahnung vom Paradies in seinem Herzen. Diese Urahnung von paradiesischen Zuständen, sie wohnt in jedem Menschen. Amen. Das ist wirklich da, in jedem Menschen. Jeder Mensch träumt vom Paradies. Und ihr Lieben, es ist kein Traum, es ist die Realität. Das Paradies ist real. Das Paradies hat es real gegeben. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist so. Und der Mensch und die Schlange in Kombination, sie machen was? Sie machen dieses Paradies kaputt, sie zerstören das. Gott hatte gesagt, an dem Tag, wenn du von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, von der Erkenntnis des Guten und Bösen, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Und sagst du, jetzt habe ich Gott beim Lügen erwischt. Weil die haben doch gegessen, dann sind sie nicht gestorben. In dem Moment, wo sie davon gestorben haben, fing der Countdown des Sterbens an zu zählen. Versteht ihr? In dem Moment, wo sie es aßen, starb etwas in ihnen, weil der Mensch ist ja wie ein Mobile gemacht. Wir sind ja nicht nur Draufsicht, wir sehen uns jetzt als Körper hier. Es ist schön, dass du im körperlich anwesend bist. Ich hoffe auch seelisch und geistlich. Bist du da? Nick mal. Stupp mal deinen Nachbarn an, der hat nicht genickt. Ihr Lieben, es ist sehr wichtig, diese Einheit des Menschen, Körper, Seele und Geist. Und das, was er starb, weil der Mensch hat Umweltbewusstsein durch seinen Körper. Ja, wir nehmen durch unsere 5 Sinne, nehmen wir unsere Umwelt wahr. Ja, durch die Augen. durch die Nase, Geruch, Geschmack, wir nehmen unsere Umwelt wahr, durch unsere Seele, durch unseren Verstand und durch unsere Welt der Emotionen und durch unseren Willen haben wir Selbstbewusstsein. Wir nehmen uns selbst wahr. Du kannst dich selbst wahrnehmen mit deinen Gefühlen, mit dem, was du willst, dem, wie du dich entscheiden willst. Und dein Geist, durch deinen Geist hast du Gottesbewusstsein. Die Bibel sagt das ja auch im Johannes Kapitel 4, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Wir haben nur Zugang durch den Geist zu Gott, weil Gott der Vater der Geister ist. Ist der Vater aller Schöpfung und Gott ist Geist. Und in dem Moment, wo sie gesündigt haben, erstarb der Geist im Menschen. Deshalb ist es völlig logisch, wenn du dann die Bibel anguckst und im Johannesevangelium Kapitel 3 aufschlägst, wo Jesus im Gespräch mit Nikodemus, mit diesem alttestamentlichen Theologen ist. Er war der Theologieprofessor Israels damals. Wenn ihr Elberfelder oder sehr wortgetreue Übersetzungen vom Hebräischen anguckt, dann sagt Jesus zu ihm in der Diskussion, du bist der Lehrer Israels, du bist der Theologieprofessor, du bist der führende Lehrer und du weißt nicht, wie man ins Himmelreich kommt. Sie haben ja diese Diskussion darüber. Und er sagt ihm ja, du musst von Neuem oder von oben, kann man auch übersetzen, geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen oder nicht hineinkommen. Wovon redet Jesus hier? Hier ist nicht von Rebirthing oder irgendwelcher Geschichte die Rede, von Reinkarnation, sondern davon, dass das, was beim Sündenfall erstorben ist im Menschen und alle Nachkommen, die Adam und Eva gezeugt haben und von ihnen abstammen, waren mit erstorbenem Geist geboren. Versteht ihr? Und deshalb muss bei jedem Menschen, der sich bekehrt, muss dieser Geist erweckt werden. Deshalb ist die Rede von du musst. Es gibt wenige du musst in der Bibel. Gott lässt uns in einem gewissen Rahmen von den Geboten frei unser Leben zu gestalten. Es gibt nicht nur grau und schwarz-weiß. Halleluja, hast du schon gemerkt, dass Buntfernsehen erfunden wurde. Ja, du darfst nicht nur grau und schwarz-weiß, du darfst bunt leben. Keine Frage. In einem gewissen Rahmen der Gebote Gottes, völlig klar. Aber wichtig ist, ihr Lieben, an den wenigen Stellen, wo die Bibel sagt, du musst, da müssen wir genau drauf achten. Die Bibel sagt, du musst von Neuem geboren werden. Das ist etwas ganz Wichtiges, sonst können wir keinen Zugang zu Gott finden. Und ihr Lieben, worauf es mir ankommt, weil wir das bei diesen ganzen Bibelstudien völlig übersehen könnten, wenn wir uns dann in diese alttestamentlichen Schriften, in diese Tora, in diese fünf Bücher Mose so hinein vertieft haben, so denkst, ach du liebe Zeit, was für Gesetzgebung, was für Details. Mir rollen sich die Fußnägel auf, oder? Ich habe gar keinen Bock mehr weiterzulesen. Da muss man auch ganz ehrlich zu sich selbst sein. Nur ermutige andere, gib das Schlechte dann nicht. Oh, komm, mach weiter. Und denkst, hoffentlich schaffe ich selber. Mach weiter, komm. Dass man, wie beim Sport, ne, im Verein, da muss man sehen, dass man die anderen nicht runterzieht, sondern mit aufbaut. Aber ich gebe zu, es gab dann manche Tage, wo es dann doch heftig war. Aber ihr Lieben, wir dürfen Folgendes nicht vergessen. Und deshalb sind wir in diesem zweiten Teil von dem, was Gott nämlich wirklich wichtig ist. Weil der Mensch hat, dadurch, dass er das Paradies verloren hatte, er hat Gottes Nähe verloren. Und wenn wir, wirf doch mal ran den Schluss von 1. Mose 3 zum Übergang zu Kapitel 4. Einfach die letzten Verse von 1. Mose Kapitel 3. Okay, 1. Mose 3, ab Vers 22 ist das. Da sprach Gott der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Und zwar praktisch, es ist nicht nur theoretisch, das ist wieder dieses hebräische Denken. Wenn da steht und Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger, dann merkt ihr, dass nicht von theoretischem Erkennen die Rede ist, sondern von praktischem. Erkennen ist vom griechischen Denken theoretisch und vom hebräischen etwas Praktisches. Ich erfahre das Böse. Ich denke nicht theoretisch über das Böse nach. Ich habe mich dem Bösen ausgesetzt, versteht ihr? Ich habe das Böse erfahren. Und das ist etwas Schlimmes. Das wollte Gott dem Menschen eigentlich nicht antun, dass er das Böse an eigenem Leibe erleben muss. Und hier heißt es, nicht, dass er etwa noch die Früchte, weil der steht ja auch im Zentrum des Paradieses, der andere Baum, von dem er hätte essen sollen als erstes, nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben.
Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen.
Ihr Lieben, die Sünde kostet uns die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Sie kostet uns den Garten Eden. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Gott. Und Gott kann keinen Kontakt haben zu sündigen, zu gefallenen Menschen. Das ist sehr wichtig, weil er ist anders als Politiker, die alles Mögliche schwätzen, dann ihr Wort nicht halten. Gott tut und er ist das, was er sagt. Amen? Er lügt nicht. Er ist nicht korrumpierbar. Wenn Gott sagt, wer sündigt, der muss sterben. Die Seele, die sündigt, die muss sterben. Dann ist das so. Und er ist heilig und er würde niemals mit etwas Bösem paktieren. Er würde nie die Erfahrung vom Bösen von sich aus bewusst suchen. Er hat in der Opferung von Jesus ja alles Böse auf sich genommen. Ihr versteht. Freiwillig, aber er hat selber nie gesündigt. Ihr versteht das. Er hat es passiv getragen, aber selber nie gesündigt. Und deshalb ist es wichtig, wenn du dir überlegst, schon in Gefängnissen hört man, dass es Ganovenehre gibt. Ich habe mal einen Bericht gehört, den Leuten, denen es am schlimmsten geht in Gefängnissen, wenn die zu den richtig harten Jungs kommen, das sind Kinderschänder. Leute, die ihre Frauen verprügelt haben und Kinderschänder, weil die dann sagen, nimm es doch mal mit dem richtigen Kerl auf. Versteht ihr, die Leute, die werden verachtet. Kinderschänder oder Frauenprügler. Wenn die das rauskriegen, dass du deine Frau verprügelt hast oder irgendwas, ein Gewalttäter an deiner Frau bist, dann geht es dir schlecht im Knast. Wenn die rauskriegen, du bist ein Kinderschänder. Warum? Weil da ist noch Ganovenehre da, weil die sagen, wie kann man sich an jemand vergreifen, der nicht genauso stark ist wie ich? Komm, dann lass uns unsere... Versteht ihr? Ich finde das interessant, dass selbst so gefallene Subjekte, sagen wir mal ganz vorsichtig, eine Ehre noch haben und darüber nachdenken, wie sollte es der Gerechtigkeit in Person möglich sein, nicht in Gerechtigkeit zu agieren und zu handeln. Stimmt's? Das ist... Gott kann nicht mit dem Bösen paktieren. Er musste sich von Adam und Eva trennen und er hat das so gesagt und deshalb ist es so. Und trotzdem ist in der Strafe noch ein Segen. Weil wenn die jetzt noch auf die Idee gekommen wären, vom Baum des Lebens zu nehmen, weil Gott hat noch gewartet mit dem ewigen Leben und wir sehen, dass es sehr weise war. Wenn sie in dem sündigen, gefallenen Zustand vom Baum des Lebens gegessen, jetzt denk mal nach. Dann hätten sie ewiges Leben gehabt und wären unerlösbar gewesen. Unerlösbar. Für immer lebend ohne Gott. Stell dir das mal vor. Das ist wirklich die Hölle. Für immer von Gott getrennt, für immer von Gott verdammt. Deshalb haben wir vor kurzem Karfreitag gefeiert. Dafür ist Jesus in die Gottverlassenheit gegangen, damit kein Mensch in diese ewige Gottverlassenheit gehen muss. Amen. Das feiern wir Karfreitag. Darum ist Jesus gestorben. Und was wir im Alten Testament erleben, ist die sogenannte Heilsgeschichte, ist wie Gott sich offenbart, wie er einen Plan herstellt. Und Gottes Zeitrechnung ist ja ganz anders. Wir denken, wieso dauert das denn so lange? Und wir lesen das über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, dass er einen Retter verheißt und dass er alles wiederherstellen wird. Wiederherstellung ist ein wichtiges Wort in der Schrift. Er wird alles wie im Zustand des Garten Edens wiederherstellen. Freust du dich darauf? Er wird es wiederherstellen. Nur wenn du dann die Zeitrechnung liest, wir wissen nicht, ob das 1:1 umzurechnen wäre. Es gibt ja diese Stellen in der Bibel, wo es dann auch heißt, ein Tag bei Gott, ja, sind wie 1000 Jahre bei den Menschen. Habt ihr das schon mal gelesen? Dann könnte man sagen, Gott hat gerade erst ein paar Tage am Erlösungsplan gearbeitet. Versteht ihr, was ich sagen will? Gottes Zeitmaß ist ganz anders. Wir denken, boah, dauert das lange, bis der Erlöser kam. Versteht ihr, Jahrtausende, Jahrhunderte und so weiter. Und Gott sagt, wieso? Ich habe doch gerade erst ein paar Tage an der Lösung gearbeitet. So ist das Zeitverständnis ein ganz unterschiedliches. Es ist völlig klar. Aber ihr Lieben, was ich damit sagen will, der Mensch hat das, was Gott so wunderbar geschaffen hatte, was sehr gut war, dass nämlich diese Gemeinschaft da war zwischen Gott
und Mensch und diese Harmonie in der Schöpfung, diese Perfektion, der Mensch und die Schlange haben es zerstört. Und Gott arbeitet jetzt seit Jahrtausenden daran, das, was der Mensch und die Schlange kaputt gemacht hat, das wieder gut zu machen. Ist das eine gute Nachricht? Ist das Evangelium? Weil, wenn der Mensch es versucht, wieder gut zu machen, dann sprechen wir von Religion. Das sind die Wege, die der Mensch versucht, in Selbsterlösung sich selber zu retten und sich selber zu erlösen. Und das ist diese Geschichte wie von Münchhausen. Ich könnte das ja sowieso nicht, weil ich habe die Haare hier nicht mehr. Aber ihr habt von dieser Geschichte von Münchhausen gehört, der sich selber aus dem Sumpf herauszieht. Und jeder von uns, der wirklich einmal im Sumpf des Lebens hineingeraten ist und den Sumpf in seiner Seele bemerkt hat, kann man sich selber da rausziehen? Seid mal ganz ehrlich, Leute. Wir kommen da selber nicht raus. Das ist etwas, was man ganz erschreckend feststellen muss. Und deshalb sind alle Religionen außerhalb dem, die Jesus Christus anbietet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Sie sind Werke der Selbsterlösung. Und sie scheitern, weil wir uns selber nicht erlösen können. Wir können dieses flammende Schwert der Cherubim, die vor dem Garten stehen, die den Baum des Lebens bewachen, wir können da nicht eindringen, versteht ihr? Wir haben keinen Zugang zu dieser Dimension. Nennen wir es mal Dimension. Wir sind heute eine aufgeklärte Gesellschaft und wir können von Dimensionen sprechen. Diese Dimension des Himmlischen, diese Dimension war dem Menschen im Alten Bund völlig verwehrt. Und Gott arbeitet jetzt daran, diesen Heilsplan zu entwickeln. Was versucht er? Er versucht, den Menschen wieder nahe zu kommen. Das ist eine gute Nachricht, Leute. Gott versucht von sich aus den Menschen wieder nahe zu kommen. Und dann haben wir uns angeguckt, er hat es bei einzelnen Menschen versucht. Er hat es bei Henoch hingekriegt, er hat es bei Noah hingekriegt. Und dann hat er sich eine Familie ausgeguckt, wo er gesehen hat, mit dieser Familie, daraus wird sich ein Volk entwickeln, da kann ich heilsgeschichtlich richtig was draus entwickeln. Und das war Abraham. Hat sich Abraham erwählt. Und dann Isaac, er nennt sich dann ja auch so, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und daraus entwickelt sich ein ganzes Volk, das Volk der Israeliten. Und einer der Söhne der Israeliten, den erwählt Gott dann zum Befreier, weil irgendwann werden sie ja versklavt, sie sind dann in Ägypten, sind im zweiten Buch Mose. Und Gott erwählt diesen Mose. Und wieder kommt etwas, was uns an die Cherubim mit dem flammenden Feuerschwert erinnert, denn Mose hat eine Erscheinung in einem Busch. Und sofort wissen Bibelkenner, wow, der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Hier ist die Gegenwart Gottes. Er soll ja dann auch seine Schuhe ausziehen. Der Boden, auf dem du bist, ist heiliger Boden. Hier ist die Gegenwart Gottes, dargestellt als Feuer. Und dann, ich will das kurz machen, weil ich will auf einen gewissen Punkt hin heute, wird er zum Befreier des Volkes erwählt. Er tritt vor Pharao, lass mein Volk ziehen. Viele Gospel sind geschrieben worden, let my people go. Ja, wir haben diese Sachen gehört. Übrigens habe ich letztens den Film, den hatten wir früher unseren Kindern gezeigt, gab es so einen computeranimierter Film, Der Prinz von Ägypten. Auf Amazon Prime gibt es ihn umsonst. Ich habe ihn wiederentdeckt und wir werden uns ihn demnächst angucken, weil der war damals cool, den haben wir mit unseren Kindern angeguckt. Der ist wirklich gut gemacht, kann ich euch nur empfehlen, Der Prinz von Ägypten. Nun, Mose führt dieses Volk aus dieser Sklaverei, aus dieser Knechtschaft heraus und dann führt er sie an den Berg Sinai. Auch hier begegnet uns wieder dieses Feuer. Denn Gott sagt, ich will euch sozusagen heiraten als Volk. Wir wissen, Bibelkenner kennen sich aus, dass der Vater praktisch eine Braut hat im Alten Testament, das Volk Israel, und dass er für seinen Sohn im Neuen Bund auch eine Braut hat, nämlich die Christen, das neutestamentliche Volk. Und immer wieder kannst du das finden in den alttestamentlichen Schriften, mein Weib Israel. Und du findest im Neuen Testament, dass Christus zu seiner Kirche, zu seinen Leuten sagt, meine Braut. Und ich gebe mein Leben für meine Braut. Das schmilzt unser Herz, stimmt das nicht? Gott denkt in so großer Liebe an seine gefallene Schöpfung, an seine Menschen, dass er das mit der intensivsten Beziehung, die es zwischen Menschen geben kann, vergleicht und sagt, Israel, du bist meine Braut, du bist meine Frau. Im Neuen Testament, wir die Kirche, wir sind die Braut von Christus. Also da ist man doch sprachlos, oder nicht? Das haut einen doch um. Ich finde das Hammer. Also mir macht das gar nichts. Ich denke, stört dich das denn nicht als Mann, dich da als Braut zu sehen? Es stört mich überhaupt nicht. Weil ich genau weiß, was Gott in diesem Bild sagt. Weil ich weiß, wie ich meine Frau wertschätze und wie ich sie liebe. Und wenn Christus mich so wertschätzt und mich so liebt, dann haut's mich von den Socken. Und wir sind dieses Jahr im Sommer 35 Jahre verheiratet. Ich weiß mittlerweile, was ich an meiner Frau habe. Verliebtheit ist etwas anderes, weil es hat mit Biochemie zu tun und Hormonen. Du kannst dich mehrfach im Jahr verlieben. Reine Biochemie hat mit Liebe nichts zu tun. Wahre Liebe ist wachstümlich, stimmt's? Und wenn du Schwierigkeiten in deiner Beziehung hast, dann bist du in der Wirklichkeit an einem Level, zu einem neuen Reifegrad in deiner Beziehung. Nur in Klammern nebenbei gesagt, ich glaube, prophetisch braucht diesen Satz, ein Paar braucht diesen Satz. Wenn du Schwierigkeiten in deiner Beziehung hast, bist du am Level zu einem neuen Reifegrad in deiner Beziehung. Halleluja, freu dich. Ärger dich nicht darüber. Deine Beziehung kommt auf einen höheren Level. Deine Beziehung wird vertieft, weil Liebe wachstümlich ist. Ich finde das großartig. Und wir sehen und erkennen das auch im Volk Israel. Und wie Gott sich ihnen offenbart, weil die Bibel doch sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. Es geht von Erkenntnis zu Erkenntnis. Es geht von Gnade zu Gnade. Es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott konnte nicht alles auf einmal offenbaren. Ich weiß, ich habe früher auch den Luther kritisiert und mittlerweile nehme ich davon Abstand. Wieso hat er das nicht erkannt? Wieso? Mensch, Luther hat für seine Zeit im Mittelalter eine Menge erkannt. Stimmt's nicht? Der war katholischer Mönch und hatte diesen katholischen Hintergrund. Er konnte nicht alles, auch mit der Glaubenstaufe und viele Dinge, versteht ihr, er konnte das nicht alles auf einmal erkennen. Er hat aber viele Dinge gewaltig erkannt, versteht ihr? Und weil Erkenntnis fortschreitend und prozesshaft ist, sollten wir dankbar sein für alles, was Gott uns zu unseren Lebzeiten offenbart. Stimmt's? Und deshalb, ihr Lieben, ist das, was Gott hier macht, er muss mit den Menschen immer ein Stück weit so weit gehen, wie sie können, weil er ihnen Dinge beibringt. Er kann sich ihnen nur Stück weit offenbaren und so offenbart er sich ihnen am Berg Sinai und dann heißt es, der Berg brennt. Da haben wir fast letztes Mal, glaube ich, Schluss gemacht. Ich sprach von diesem Wetterleuchten, wo ich in der Schweiz war und die brennenden Berge gesehen habe. Und da habe ich gefragt, wer von euch auch schon mal in der Schweiz oder in den Alpen war und diese leuchtenden Berge gesehen hat. Fantastisch. Nur hat es dann da gab es dann noch ein Erdbeben, und die Leute haben Angst gehabt, sich diesem Gott zu nähern. Da hast du wieder dieses Bild vom brennenden Dornbusch, von diesen Cherubim, die den Garten Eden, den Baum des Lebens bewachen. Und Gott sagt, niemand soll sich diesem Berg nahen. Das ist sozusagen, als ob jetzt der Himmel, der Garten Eden auf diesem Berg Sinai, diese Dimension der Herrlichkeit dort ist. Weil Gott kann an dem Ort sein, wo er will. Er kann da erscheinen, wo er will. Und seine Herrlichkeit ist dort. Und wir wissen, wenn nicht ein Opfer gemacht wird, dann kann kein Mensch Gott begegnen und am Leben bleiben, stimmt's? Wir sind dafür nicht gemacht. Ich erzähle an dieser Stelle immer gern das Beispiel von den alten Fieberthermometern mit Quecksilber. Heute haben wir die elektronischen, die digitalen. Aber früher gab es die ja mit Quecksilber und die waren, glaube ich, bis 42 Grad oder so ausgelegt. Und dann halt die mal an eine Heizung, die vielleicht 50 oder 60 Grad heiß ist. Was passiert mit diesen Dingern? Wir sind nicht dafür gemacht, ohne erlöst zu sein, ohne wiedergeboren zu sein, weil nur unser erlöster Geist kann die Gegenwart Gottes ertragen. Wenn wir in einem sündigen Zustand eine zu tiefe Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes haben, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte einige Begegnungen mit Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit, und an einer Stelle musste ich beten, es war zwar so toll, aber ich konnte es nicht mehr, ich musste beten, Herr, hör auf, ich kann nicht mehr. Ich habe gedacht, ich sterbe. Es gibt so etwas, Leute. Es gibt so etwas. Und wenn die Bibel das sagt, dann möchte Gott, dass dieser Erwählt zu ihm auf den Berg kommt. Er sagt dann, Mose soll kommen. Und da passiert noch etwas. Da wird nämlich gesagt, und das ist, das habe ich doch auch in dieser unbeschriebenen Bibel gefunden. Das ist in 2. Mose 24, Vers 1, da forderte der Herr Mose auf, steig herauf zu mir. Mit Aaron, Nadab, Abihu und den 70 führenden Männern Israels und betet mich aus einiger Entfernung an. Und ein paar Verse weiter heißt es, das ist ganz wichtig, ja genau, Vers 4, dann schrieb Mose alle Worte des Herrn auf, früh am nächsten Morgen, errichtete einen Altar ganz wichtig, er errichtete einen Altar am Fuß des Berges. Rund um den Altar stellte er 12 Steinsäulen auf, für jeden Stamm Israels eine. Dann gab er einen jungen Israeliten den Auftrag, dem Herrn Brandopfer darzubringen und junge Stiere als Friedensopfer zu schlachten. Mose nahm die eine Hälfte des Blutes und goss es in einige Becken. Und dann heißt es, in Vers 9, anschließend stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die 70 der führenden Männer Israels auf den Berg. Dort sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht. Ja, sie aßen und tranken sogar in seiner Gegenwart. Und ich glaube, da haben wir letztes Mal aufgehört, weil wir dann ja aus Versehen sozusagen das Abendmahl gefeiert hatten. Nein, es passte genau. Es passte genau zu dieser Stelle, weil Gott etwas macht. Er geht noch einen Schritt weiter und dieses Opfer wird gebracht, weil diese ganze Sache ja darauf aufgebaut ist, auf stellvertretende Opfer. Deshalb musste Jesus ja sterben. Ein Opfer, was selber nicht gesündigt hat, auf dem alle Sünde der anderen konzentriert wird und dann außerhalb des Lagers geführt wird. Und deshalb kann man Gott begegnen. Und Gott hat schon damit angefangen. Wisst ihr, wer sozusagen der Erste war, der getötet hat? Nicht der erste Mensch. Ich rede nicht von Kain, der seinen Bruder erschlagen hat. Gott selber war es. Weil die Menschen haben versucht, mit Religion sich mit Feigenblättern zu bedecken. Das versucht jeder Mensch irgendwas, weil er sich schämt vor Gott. Und dann bilden wir unsere Feigenblätter in unserem Leben und meinen, das würde genügen. Und es ist lächerlich, unsere Feigenblätter. Und Gott kommt und da steht, und er bedeckte sie mit Fällen von Tieren im Garten Eden. Hier macht Gott eine Erziehung. Die Erziehung, er erzieht ein altes Bundesvolk über Jahrtausende. Und es ist bis in Urvölker, dieser Gedankengang, da sind Geister, da ist ein Gott, da ist der Schöpfer. Ich bin sündig und es muss ein Opfer gebracht werden. Stellvertretend, um meine Sünde zu bedecken, das findest du fast in allen Religionen und Kulturen. Und das ist interessant. Weil es muss Blut fließen, weil die Bibel sagt, das Blut, Blut ist das Leben. Es muss ein stellvertretendes Opfer gebracht werden, weil kein Mensch kann Gott begegnen, wenn nicht deine Sünden bedeckt sind. Und hier wird ein Opfer gebracht, stellvertretend werden Tiere geopfert. Und erst dadurch dürfen die 70 Ältesten mit Mose auf den Berg und haben eine Begegnung mit Gott. Das heißt, Gott selbst bahnt den Weg. Das ist schon ein prophetisches Bild auf das Opferlamm Gottes, das er selbst auserwählt hat, Jesus, das die Sünde der ganzen Welt wegträgt. Und hier ist es prophetisch. Ja, und er beteiligt diese 70 Ältesten. Und das ist eine wichtige Botschaft. Die Botschaft ist, die Gegenwart Gottes und die Nähe Gottes ist nicht nur für einige Auserwählte da. Für irgendwelche Theologen, für irgendwelche geistlichen, spirituellen Gurus, sondern Gott offenbart sich allen seinen Kindern. Er offenbart sich seinem Volk. Und er geht noch einen Schritt weiter. Dann könntest du sagen, Mann, das ist aber immer noch die Leiterschaft. Das sind die wichtigsten 70 Männer da. Ja, wenn du weiterliest, dann heißt es ja auch in Kapitel 25, 2. Mose 25, der Herr sprach zu Mose, richte den Israeliten aus, dass sie mir eine Abgabe entrichten sollen. Jeder, der etwas geben möchte, der soll es dir bringen. Worum geht es? Es geht hier darum, dass in Vers 8 wird es dann weiter erklärt, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten. Das ist die sogenannte Stiftshütte oder das Tabernakel in der Wüste. Damit ich bei ihnen, und jetzt kommt's, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und das ist der Schlüssel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, ihr Lieben. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und diese Sehnsucht, die im Menschen ist, ich möchte Gott nahe sein. Wie kann ich ihm denn nahe sein? Und schon auch Hiob hat das gebetet. Wie kann ich denn seinem Thron nahen? Und all diese alttestamentlichen Psalmschreiber, wie komme ich in seine Nähe? Und es hat die Menschen beschäftigt, es beschäftigt uns heute noch. Wie komme ich in Gottes Nähe? Und jetzt hören wir die Botschaft, die hier gegeben wird. Er sagt, errichtet mir ein Heiligtum, dass ich in eurer Mitte wohnen kann. Ich will bei euch wohnen, sagt Gott. Weißt du, ich habe einen Onkel, ist ein super Onkel. Der ist mittlerweile so Mitte 80. Von dem konnte ich eine Menge lernen. Aber er hat damals ein Gebet gebetet. Wenn ich da heute theologisch das drüber nachdenke und das analysiere, er hat es aus dem Herzen gebetet, er hat es gut gemeint, aber er hat immer gebetet, wenn ich bei ihm bei meiner Tante und ihm war und gegessen habe, mit meinem Cousin gespielt habe, hat er immer gebetet bei Tisch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Kennt ihr noch, oder? So ein paar. Und dieses Gebet ist kein gutes Gebet. Komm, Herr Jesus, sei mein Gast. Wenn ich gegessen habe, wieder kannst du gehen. Ich wohne hier. Raus. Beim Auto. Pass auf, solange ich fahre. Und wenn ich gefahren bin, kannst du aus dem Auto wieder rausgehen. Tschüss. Und wenn du hier bei uns bist, ja, hilf mir jetzt bei der Arbeit. Hast deine Arbeit Schuldigkeit getan. Der Knecht kann gehen. Und wir nennen ihn Herr. Schon krass, oder? Sei mein Gast. Der Herr ist, hey, er ist der Herr oder er ist Gast. Dazwischen gibt es nicht. Entweder ist er dein Herr oder er ist dein Gast. Er ist wirklich bei dir am Steuer oder er ist irgendwo ein Mitfahrer oder er ist ein Reserverad im Kofferraum. Im Bild gesprochen. Wir müssen aufpassen, wie wir mit Gott umgehen. Und Gott sagt in dein Leben hinein, er sagt zu diesem alttestamentlichen Bundesvolk, er wünscht sich noch mehr als diese Menschen. Ich will meinen Geschöpfen nahe sein. Merkt ihr das? Stellt euch das mal vor, versetzt euch in Gott hinein. Ich will meinen Geschöpfen nahe sein. Nur wenn ich ihnen zu nahe komme, sterben sie. Ist wie mit dem Fieberthermometer. Sie sterben. Sie können meine Gegenwart, weil ich heilig bin und sie können sie gar nicht ertragen. Also muss ich ein ganz kompliziertes System aufbauen. Wir finden es völlig kompliziert. Was Gott aber macht mit dieser ganzen Stiftshütte, mit diesem Opfersystem. Er macht damit klar, es ist selbst für ihn, ist die Erlösung des Menschen schwer gewesen. Ich habe darüber am Karfreitag gepredigt, die da waren. Gott hat alles, was es sonst gibt, in Existenz gesprochen. Bei dem Menschen, bei der Erschaffung des Menschen und bei der Erlösung des Menschen macht Gott Ausnahmen. Alles schafft er sonst durch sein Wort. Er spricht und es geschieht. Bei dem Menschen, der Krone der Schöpfung, legt Gott selbst Hand an. Ihr könnt das nachlesen, da steht im Hebräischen auch ein ganz anderes Wort, als wie er die anderen Dinge da sprach und dann kam das hervor. Aber den Menschen formte der Herr selbst, er legt selbst Hand an. Und bei der Erlösung, die Erlösung war selbst für Gott so schwerwiegend, dass er nicht sagen konnte, heile, heile Gänschen oder alle Sünde ungeschehen, in meinem Namen, ich bin der Höchste. Bumm. Amen. Es ging nicht. Gott musste Mensch werden, sich einen Körper aus Fleisch und Blut annehmen, die Sünde der Menschheit auf sich selber laden und für seine Menschen sterben. Ist das Liebe oder ist das Liebe für seine Braut? Für sein Weib. Er stirbt, ist bereit, weil sein Weib Eisen gebaut hat. Er ist bereit, das auf sich zu nehmen, dafür selber die Strafe zu bezahlen. Und da sagt jemand noch, Gott, du bist unbeteiligt, du bist distanziert. Die Bibel sagt, Gott hat seine Liebe zu uns längst darin erwiesen, dass er am Kreuz gestorben ist. Stimmt's? Und deshalb hier im Alten Testament schon, Gott will in ihrer Mitte wohnen. Und jetzt stellt euch das Bild mal vor. Ihr müsst euch vorstellen, das sind circa, die Bibelgelehrten sagen, 2 Millionen Menschen in der Wüste gewesen. Und ich weiß nicht, habt ihr Royal Ranger mit Jurten und Zelten und so? Die lebten in Zelten, vielleicht so 6, 8 bis 10 Leute in einem großen Zelt, die da geschlafen haben. Das waren eine Menge Zelte, stimmt's? Und Bibelkenner wissen, wo stand die Stiftshütte, wo stand das Heiligtum, das Zeltheiligtum, wo stand es im Lager? Genau in der Mitte. Jetzt stell dir mal vor, Gott weiß, ich habe es hier nicht mit Leuten zu tun, die in Palästen leben, sondern mein Volk ist ein Nomadenvolk, ein wanderndes Volk. Und es macht nicht Campingausflüge im Urlaub, sondern diese Leute, mein Volk, sie leben in Zelten und Gott entscheidet sich von seiner Herrlichkeit und vom Himmel her, was zu tun? Mitten in der Wüste, bei seinem Weib, bei dem Weib Israel, die er liebt, mit ins Campingzelt zu kommen. Er zeltet mit seinem Volk mitten in der Wüste. Ist das demütig von Gott oder ist das demütig? Und das kommt nur aus einem einzigen Wunsch. Ich möchte meinem Volk nahe sein. Gott will seinen Geschöpfen immer nahe sein. Er möchte ihnen nahe sein. Und es gibt diese Möglichkeit, die er dann vorgibt.
durch die Opferung ihm nahe zu kommen, weil es muss Blut fließen, damit wir Gott begegnen können. Er zieht das Volk durch diese ganzen Gesetze und zeigt ihnen damit, die Erlösung ist so kompliziert, selbst für Gott, dass er ihnen das klar macht. Es ist so schwerwiegend. Sünde ist nicht deine Privatsache. Sünde ist so schlimm, dass sie die ganze Beziehung zwischen uns kaputt gemacht hat. Und bist du froh, dass du heute Morgen hier ohne deinen Stier oder deinen Lamm herkommen konntest? Und ich bin froh, dass ich jetzt hier nicht mit der Schürze bin wie beim Metzger und ich eure Tiere nehmen muss und dann denen hier die Kehle durchschneiden muss. Weil die Bibel sagt, der neue Bund ist besser als der alte Bund. Das haben wir im Hebräerbrief wieder ganz neu gelernt, stimmt's? Wow, ihr Lieben. Und trotzdem, dieser Gedankengang, wenn du immer denkst, ach, ich muss mich durchkämpfen in Gottes Gegenwart, hör auf damit. Gott hat sich schon längst zu dir und mir durchgekämpft. Stimmt's? Gott hat sich schon längst durchgekämpft. Er ist verfügbar. Gott ist nur ein Gebet weit weg. Er ist da. Und du darfst mit dem Blut von Jesus, was viel besser ist als von allen Tieropfern, die gebracht worden sind, mit dem Blut von Jesus darfst du in seine Gegenwart kommen. Und dann sagt die Bibel im Hebräerbrief sogar, da gibt es ja auch diesen einen Chorus, ich glaube von der Outbreak Band, ich komme mit Kühnheit oder mit Zuversicht vor deinen Thron. Und da steht im Hebräer, mutig komme ich vor den Thron, genau. Und da steht so wirklich in der Bibel, kommt mit Zuversicht vor den Thron der Gnade. Es ist nicht der Richterstuhl, wir dürfen kommen. Und wir sehen es schon im alten Bund, Gott will sich seinem Volk nahen. Und nächstes Mal, wenn ich komme, habe ich hoffentlich mein Konzept wieder dabei. Und dann gucken wir an, wie Gott das weitermacht, wie er seinem Volk noch weiter näher kommt. Nur nimm das mit, diese Botschaft für dich, auch wenn wir zum neuen Bundesvolk gehören und das wirklich besser ist. Aber Gott ist in der Wüste, bei der Wüstenwanderung dabei. Jetzt nimm das mal für dich. Es ist nicht alles immer toll im Leben, auch als Christ nicht, stimmt's? Wir gehen auch durch manche Wüsten. Da haben wir manchmal Durst. Auch die Seele hat Durst. Und manchmal verschmachtet unsere Seele beinahe. Und denkt daran, Gott hat sie immer mit allem versorgt in der Wüste, mit Manna. Er hat zur rechten Zeit immer wieder Wasser gegeben. Er hat zur rechten Zeit Fleisch gegeben. Stimmt's? Es war immer alles da. Sie haben keinen Mangel gelitten. Und Jesus hat es im neuen Bund auch seine Jünger gefragt. Habt ihr jemals Mangel gelitten? Was müssen die Jünger antworten? Nein, Herr, niemals. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir einmal, dass du mir geholfen hast, ja, ohne dieses Konzept jetzt durch diese Thematik überhaupt durchzukommen. Danke dafür, Herr. Wir danken dir, dass du dieses Unmögliche, was kein Mensch schaffen kann, in deine Nähe zu kommen aus eigener Kraft, aus eigener Ehre, aus eigener Selbstgerechtigkeit. Niemand kann zu dir kommen und sich vor dich hinstellen und sagen, ja, hier bin ich, Herr, und ich bin ja ein Toller. Wir würden tot umfallen. Aber du hast den Weg freigemacht, du hast ihn damals schon freigemacht durch die Tieropfer. Du bist auf die Ebene deiner Leute gekommen, das ist der Hammer. Sie haben gezeltet, du hast gezeltet. Sie waren in der Wüste, du bist mit ihnen durch die Wüste gegangen. Und Herr, das ist ein ganz großartiges Bild. Und du sagst wörtlich, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Du willst nicht nur unser Gast sein. Du willst bei uns wohnen. Und Herr, ich lade dich ein. Komm mehr in meinen Alltag. Manchmal vergesse ich dich. Da muss dein Heiliger Geist mich erinnern. Hey, Gott ist da. Du musst nicht verzweifeln. Du musst das jetzt nicht alleine lösen. Du kannst die Weisheitsquellen Gottes anzapfen. Du kannst dir die Hilfe von deinen Brüdern und Schwestern holen, wenn du Dinge alleine nicht gewuppt kriegst. Herr, wir sind manchmal so verdammt stolz und wollen alles alleine machen. Und du sagst, es gibt keine Selbsterlösung. Du hast uns erlöst. Danke für deine Erlösung, für die Erlösung in deinem Blut, Jesus. Danke, dass der neue Bund so viel besser als der alte ist. Und danke, Herr, dass du noch heute bereit bist, den Himmel zu verlassen, um bei uns zu wohnen. Danke dafür, Herr. Ich möchte das viel mehr lernen, dass du nicht weit weg bist, nur ein Gebet weit, wenn wir Kontakt zu dir aufnehmen, weil du hast das Opfer schon gebracht, das wir in Anspruch nehmen können.
Danke für das Blut von Jesus. Danke für das Opfer, das du gebracht hast, Herr Jesus Christus. Danke, dass ich durch dieses Opfer Gott nahe sein kann, dass du mir nahe gekommen bist. Danke dafür. Amen. Amen.